Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Coronavirus und Wissenschaft. Die Hintergrundsendung auf Radio 1. Der renommierte Wissenschaftsjournalist Beat Glocker, Gründer vom Internetportal Higgs.ch und der Radio 1 Chefredaktor Jan von Dobbel erklären, was man zum neuen Coronavirus SARS-CoV-2 weiss und ordnet aktuelle Studien und Erkenntnisse ein.
Montag, 4. Mai, grüezi und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und auch dir, Beat Glocker, wie immer aus sicherer Distanz, herzlich willkommen zu dieser Sendung.
Ja, hallo Jan von Dobbel.
Ja, heute Vormittag ist eine interessante Studie vorgestellt worden zum neuartigen Coronavirus, und zwar die Covid-19 Case Cluster Study, besser bekannt als Heinsberg-Studie. Da sind ja bereits schon erste Resultate vor ein paar Wochen durchgesickert. Dort hat man im Örtli Gangelt in Deutschland eine Untersuchung gemacht vom Hendrik Streeck aus. Und diese Studie, die wollen wir heute genauer besprechen und schauen, was für Schlüsse man daraus ziehen kann, was für Schlüsse vielleicht auch nicht bergen. Glocker. Zuerst, warum ist die Studie genau so interessant?
Wir haben sie auch schon besprochen in dieser Sendung und haben gesagt, das ist eigentlich wie eine Art Laborexperiment, weil man hat in dem Gangelt, in dem Dörfli, haben wir einen Hotspot gehabt vom Ausbruch von Covid-19, wo sich einige Personen nach einer Fasnacht- oder Karnevalsveranstaltung angesteckt haben. Dann hat Hendrik Streeck von der Uniklinik Bonn gesagt, diesen Fall möchte ich grundlegend untersuchen, weil da habe ich viele Leute beieinander. Es ist nicht eine allzu grosse Gemeinde, und hat angefangen mit dem Durchtesten der Leute. Und da haben wir gesagt, das gibt es einen exemplarischen Fall. Also insgesamt hat er etwa in 400 Haushalten etwas mehr als 900, zwischen 900 und 1000 Menschen hat er untersucht und hat geschaut, wo kann ich eine Infektion feststellen. Und das hat eigentlich als Laborexperiment geholt und ist darum mit so viel Erwartungen hat man auf das geschaut. Und das Resultat, das er vorlegt, sind zum Teil widersprechend dem, was wir bis jetzt geglaubt haben. Und zum Teil, muss ich ehrlich sagen, zweifle ich auch ein bisschen an gewissen Methoden, die er angewendet hat.
Das wollen wir doch aufschlüsseln. Fangen wir vielleicht zuerst genau an. Wieso hat man jetzt gerade bei Gangelt, bei Heinsberg quasi die Untersuchung gemacht? Wieso hat es dort so viele Fälle gehabt?
Wie ich gesagt habe, das war eine Karnevalsveranstaltung und wir wissen, dass solche Massenveranstaltungen immer wieder mit den Skihütten, mit dem Fußballspiel, mit den Umzügen, mit den Paraden, das sind Punkte, wo die Infektion als sogenannte Hotspots losgeht. Und da hat man gesagt, das ist ein idealer Fall, darum wollen wir uns jetzt auf den konzentrieren. Und wegen der Überschaubarkeit hat man gute Zahlen bekommen. Und jetzt eben, in einem gewissen Sinn korrigiert der Streeck unsere Vorstellungen, beispielsweise bezüglich der Sterblichkeitsrate. Er liefert eine Zahl, die heisst 0,37% sterben, also 3 Leute von 1000, die Krankheit haben. Wenn man das vergleicht mit dem, was die Johns Hopkins University in den USA für Deutschland jetzt hochrechnen, kommen sie auf 1,98, also fast auf 2. Und das ist also fast 6-mal höhere Sterblichkeit. Jetzt, wem glauben wir? Dem einzelnen Fall von Gangelt, wo man immer gesagt hat, das ist ideal, oder der hocherfahrenen Johns Hopkins University? Ich bin nicht sicher, wenn man es will glauben. Ob es irgendwo zwischen denen liegt.
Genau, weil ich glaube, das Problem liegt ja da wahrscheinlich auch, dass man einerseits nur sehr wenige Todesfälle in diesem Gangel gehabt hat. Also das Problem ist, es ist natürlich schön, wenn wenige Leute gestorben sind, aber rein zum Aussagen machen, sind dort 7 Todesfälle gewesen? Kann man von so wenig Todesfällen dann überhaupt so eine genaue Sterblichkeitsrate, 0,37%, ist ja doch 2,0%, kann man das so genau festlegen?
Ja, statistisch gilt ja, je kleiner deine Zahl hast oder deine Menge zum Auswerten hast, desto unpräziser wird das Resultat. Und also von einer einstelligen Zahl von Toten so aufzurechnen, halte ich jetzt schon für problematisch. Aber ich akzeptiere, dass es vielleicht nach dem Modell weniger sind, als wir bis jetzt gemeint haben. Und vielleicht ist da ein bisschen Hoffnung in meiner Einschätzung, dass es tatsächlich weniger sind. Aber es ist nicht unumstritten, das Resultat.
Und ich meine, die grosse Differenz kommt ja daher, dass er sagt, es sind viel mehr Leute infiziert worden insgesamt. Er redet von einem Faktor 10, wo man die Zahlen von den offiziellen Tests muss aufrechnen muss. Diese Zahl haben wir aber auch schon gehört in anderen Studien.
Ja, die Zahl haben wir auch schon gehört. Wir haben also zwischen 5 und 10 haben wir schon gehört. Aber ob jetzt da wirklich oder eine bessere Methode oder eine bessere Aussagekraft kommt als die bisherigen Schätzungen, finde ich jetzt fast ein bisschen enttäuschend, dass man jetzt die Studie so gehypet hat und jetzt kommt eigentlich die gleiche Zahl raus, wie wir bis jetzt schon hatten. Was ich auch ein bisschen heikel finde, wenn man von den Todeszahlen nachher aufrechnet mit der Todesrate, die man vorher selber ermittelt hat. Also man tut wie etwas, was man selber ermittelt hat, wieder in eine weitere Rechnung einbeziehen und tut dann auf eine Infektionsrate für ganz Deutschland aufrechnen. Finde ich auch ein bisschen problematisch.
Und eine weitere Frage ist natürlich, man hat jetzt bei dieser Todesfallrate ja auch die Fälle von Gangelt untersucht natürlich. Und dort sind zum Beispiel kaum Alterszentren, Seniorenheime, Pflegeheime betroffen gewesen von dem Coronavirus-Ausbruch. Und das könnte natürlich schon einen grossen Einfluss haben dann auf so eine Sterblichkeitsrate.
Auf jeden Fall hat das einen Einfluss. Hanke Rom sagt man in seinem Sample, seien zu wenig Kinder gewesen. Also, weil einfach die Bevölkerungsstruktur in dieser ländlichen Gemeinde eher eine Überalterung ist. Also wenn man jetzt in so einer Struktur absichtlich die Jungen hineinnimmt, damit sie, sagen wir, repräsentativ sind für die ganze Bundesrepublik, dann hat man wieder etwas verfälscht, weil man weiß nicht genau, welche Familie wohnt dort. Also es ist extrem heikel, alles, was da hin und her gerechnet worden ist. Es gibt Fehler, die nach oben ausschlagen können, es gibt Fehler, die nach unten ausschlagen können.
Die Zahlen, die sind in dem Fall mit Vorsicht zu geniessen, aber es gibt ja auch andere spannende Aspekte in dieser Studie. Wenn wir jetzt mal die Sterblichkeit auf der Seite lassen, wenn wir die Hochrechnungen auf der Seite lassen, sind zum Beispiel Ansteckungen, wo man angeschaut hat, wo haben sich die Leute angesteckt, in der Familie zum Beispiel. Dort kommt man darauf, dass das überraschend wenig Fälle sind, wo man sich in der Familie angesteckt hat. Er kommt auf 43% Wahrscheinlichkeit, dass man in einem Zwei-Personen-Haushalt angesteckt wird, wenn die andere Person infiziert ist. Das heisst, nicht einmal in jedem zweiten Fall wird man dann wirklich angesteckt. Bei einem Vier-Personen-Haushalt nur noch 18%, wenn eine Person angesteckt ist, dass man sich selber ansteckt. Sind diese Zahlen vielleicht aussagekräftiger und können Indiz bieten?
Ich kann sie nicht einordnen zu anderen Vergleichen, aber ich kann sagen, da ist methodisch sicher weniger daran zu merken, weil du hast eine Familie. Du hast eben 4 Personen, du schaust, wer hat es und nach einer gewissen Zeit schaust, wie viele andere haben es auch noch. Oder wie viele Familien hast du einen Infizierten gehabt und nachher hast du nach einer bestimmten Zeit wie viele zusätzlich Infizierte und dann vergleichst du die Familie. Finde ich methodisch nachvollziehbar, weil es überschaubarer ist. Ja. Und jetzt könnte man da aber auch wieder ein bisschen sagen, ja, weißt du, wenn deine Frau Grippe hat, oder jetzt eine normale Grippe, nicht Covid, ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es überkommst? Sagt man doch so im Volksmund, ja, kommst du es über oder kommst du es nicht über, oder? 50-50. Und die 43% in dem Zwei-Personen-Haushalt ist jetzt auch so ein bisschen, kommst du es über oder kommst du es nicht über? Also, es heisst sicher nicht, du kommst es todsicher über, wie wenn du Ebola hättest oder etwas anderes. Aber, in dem Sinne, es ist eine Infektiosität innerhalb von der Familie, aber es ist jetzt nicht horrend. Was ich aber interessant finde, sind, dass er bei Kind und bei Erwachsenen keinen Unterschied gesehen hat. Und dort kommen wir wieder zu der Diskussion, die wir auch letzte Woche schon geführt haben und wo sich der Daniel Koch und das BAG und der Bundesrat immer wieder diese Fragen stellen müssen, warum fährt die Schweiz da einen anderen Kurs bezüglich Kind mit den Aussagen, eben unter 10 ist es kein Problem von einer Ansteckung. Da haben wir jetzt wieder ein Indiz, das sagt, ja, das Kind könnte eben doch angesteckt werden.
Ja. Und das widerspricht auch ein bisschen den Aussagen, dass Kinder dreimal weniger Risiko haben, angesteckt zu werden, wo wir gerade in einer letzten Woche in einer Studie besprochen haben. Mhm. Da sagt er, es gibt kaum Unterschiede bei der Altersklasse.
Genau auf das, was die User, also er widerspricht der mindestens schweizerischen Einschätzung, dass Kinder weniger gefördert sind, der widerspricht er. Ich habe ja auch schon mal in dieser Sendung die isländische Studie zitiert, wo man nachher spätestens ab 10-Jährigen keinerlei Unterschied mehr gesehen hat in den Altersgruppen. Ja, und er würde jetzt wieder in die Richtung argumentieren, der Hendrik Streeck.
Man will ja immer möglichst viel herauslesen, möglichst viele Resultate auch sehen, wo man, wenn man so eine Studie anschaut. Und ich frage mich da jetzt schon ein bisschen mit dieser doch relativ vergleichsweise geringen Ansteckungswahrscheinlichkeit in einem Haushalt rein, vor allem wenn es ein 4-Personen-Haushalt ist. Deutet das jetzt ein bisschen darauf hin, dass doch wahrscheinlich wirklich die Tröpfcheninfektions entscheidende Kriterium ist, dass mit Aerosol, wenn man auf näher aufeinander ist und die Luftströme oder die kleinen Luftpartikel herum sind, dass dort das Risiko kleiner ist? Oder kann man das gar nicht aus dem auslesen?
Also wir wissen ja schon lange oder eigentlich schon immer, dass Tröpfcheninfektion der Hauptansteckungsweg ist und wir sind immer nachher am Rangliste machen, ja, sind jetzt Aerosol die zweithäufigste oder ist es die Händeschütteln? Ich glaube, es zeigt, dass es nicht war, also nicht jeder Mensch, der im Raum innen ist, mit einem Corona-infizierten Mensch wird krank. Was ich jetzt auch für Fragen hätte an Hendrik Streeck, oder? Ja, was heisst Familie? Ist das eine Familie, die mit 4 Kindern in einer 3-Zimmer-Wohnung oder in einer 4-Zimmer-Wohnung lebt, also relativ wenig Möglichkeit hat, sich aus dem Weg zu gehen? Oder ist das eine Familie, die in einem 7-Zimmer-Einfamilienhaus wohnt, wo jeder sein Zimmer hat und man sich viel mehr aus dem Weg kann gehen? Ist es irgendeine Altbauwohnung, die schlecht gelüftet ist? Oder ist es ein modernes Minergiehaus mit der Komfortlüftung, wo du einen permanenten Luftwechsel hast? Also das spielt alles sicher eine Rolle. Und es ist keine abschließende Beurteilung, was wir jetzt da was vorgelegt bekommen.
Eine andere Analyse aus dieser Studie ist, dass man die Symptome noch mal genau angeschaut hat bei diesen 900 Personen aus diesen 400 Haushalten, die untersucht worden sind. Und da sieht man doch, jede 5. hat keinerlei Symptome gezeigt. Und das häufigste Symptom war wirklich der Geruchs- und Geschmackssinnsverlust.
Der hat mich überrascht. Der mit dem Geruchs- und Geschmackssinnverlust hat mich überrascht. Nicht das, sondern wie viel. Bis jetzt haben wir immer gesagt, ja, das kann auch vorkommen. Wobei jetzt in den letzten Wochen zeigt sich, glaube ich, immer mehr, dass Covid-19 eben nicht einfach so eine eindimensionale Lungenkrankheit ist. Wir haben immer mehr Befunde, bis hin auch zu Thrombosen, die jetzt so letzte Woche heftig diskutiert worden sind. Dass er das findet, überrascht mich nicht, aber in recht vielen, in einem recht hohen Prozentsatz hat er das gefunden. Und das tönt nicht unplausibel. Jetzt müsste man fragen, ja, warum ist es doch so häufig, aber man hat es doch relativ spät als mögliche Symptome entdeckt. Aber ich finde es interessant und das heisst, dass man unser Wissen über die Krankheit einfach immer weiter erweitert. Ja.
Und dass man sicher auch muss wirklich darauf achten, wenn man es so einen Verlust vom Geruchs- und Geschmackssinn hat, dass dann das Risiko wahrscheinlich relativ hoch ist, an dieser Krankheit zu erkrankt sein. Wir haben es ganz am Anfang auch ein bisschen kritisch natürlich die Resultate angeschaut. Da wird ja auch immer wieder mit diesen Bluttests, mit diesen Antigen-Tests argumentiert, ob sie wirklich aussagekräftig sind oder nicht. Er sagt, Herr Streeck sagt, sie haben eine Spezifität von fast 99%. Das klingt für mich als Laie wahnsinnig hoch. Heisst das für dich auch, dass die Tests so eigentlich plausibel sind, dass man die einsetzen kann?
Die Tests sind gut, die haben eine hohe Spezifität. Und jetzt kommt, wie schon oft ich in dieser Sendung musste das grosse Aber nachschieben. Ein Test ist bei gleicher Spezifität aussagekräftiger, wenn wir viele Leute haben, die an einer bestimmten Krankheit leiden, als wenn wir wenig Leute haben. Und das ist bei vielen Vorsorgetests, das ist bei den Mammografien so, das ist bei HIV-Tests so. Je mehr Leute eine Krankheit haben, desto zuverlässiger ist der Test. Nicht im Einzelfall, aber in der Statistik. Und man kann das ausrechnen, wenn ich jetzt das Gedankenexperiment mal durchmachen darf. Wenn wir sagen, wir haben zwei Szenarien. In einem Szenario sind 10% der Leute infiziert und im anderen ist nur 1%. Das heisst, wir haben wirklich, wenn wir 100'000 Tests machen und 10%, dann haben wir 10'000 Tests, die positiv sind. Und bei 100'000 Tests 1% Infizierte, dann gibt es 1'000 positive Tests. Aber der Test ist eben nur 98,5% zuverlässig. Das heisst, er macht noch 1,5% Fehler. Und jetzt wird es trickreich. Wenn wir bei den Leuten, die nicht infiziert sind, also das sind 90'000 im einen Fall und im anderen Fall sind es 99'000. Und jetzt rechne man, 1,5% von 90'000 ist 1050, wo es das Spicken kann, haben wir es aufgeschrieben. Und im zweiten Fall von 99'000 ist 1,5% 1485. Jetzt haben wir bei wenig Fällen eine grosse Anzahl von Falsch-Positiven und bei vielen Fällen eine kleinere. Und wenn man das gesamthaft nachher ausrechnet, gibt es die Zuverlässigkeit vom Gesamtresultat ist bei 10% der Infizierten 86,5% und bei den nur 1% Infizierten kann man sagen, es ist etwa 50-50. Weil wir, werden, also wir haben die 1400 Falsch-Positiven gegen die 1000 Echt-Positiven. Oder wir haben sogar mehr Falsche als Echt-Positive und das verfälscht das ganze Resultat. Also wenn nur ganz wenig Leute infiziert sind, kann man die Tests schlecht brauchen.
Jetzt mit all diesen Vorbehalten, die wir gemacht haben, kannst du aus dieser Studie trotzdem etwas herauslesen, was wichtig ist für die weitere Bekämpfung dieser Pandemie?
Wichtig ist, dass in der Familie Übertragung stattfindet und ich tendiere auch dazu, dass Kinder nicht ganz bedenkenlos sind, aber die Übertragung ist nicht so, dass es jeden überkommt. Wir haben etwa 43% im Zwei-Personen-Haushalt und 18% im Vier-Personen-Haushalt. Also man kann sich anstecken. Das heisst, also auch in der Familie könnte man vielleicht ein bisschen mehr jeden in seinem Zimmer verbringen, als man sonst hat, wenn man vielleicht eben in der Stube den ganzen Abend zusammen verbringt, etc. Also man soll auch dort ein bisschen schauen. Was es aber heisst auch, dass die soziale Distanz sicher außerhalb der Familie immer noch das beste Mittel ist. Und es heisst, dass man nicht dafür unterschätzen, egal wie hoch es, ob sie 5% oder 10% ist, dass die Dunkelziffer vorhanden ist, oder? Die dürfen wir nicht unterschätzen. Und die Dunkelziffer bedeutet, dass die Leute laufen in den ersten paar Tagen symptomfrei, aber schon infektiös rum. Also das heisst, einfach die Massnahmen von der physischen Distanz, von der Massenveranstaltung, die man jetzt machen soll, die ist enorm wichtig. Egal, ob die Dunkelziffer 5 oder 10 mal, nicht 10%, egal, ob die Dunkelziffer 5 oder 10 mal höher ist, sie ist da und Leute, die es nicht merken, sind ein möglicher Herd von der Infektion.
Also das heisst eigentlich, das Sinnvollste, wenn ich mich schützen will, ist, ich gehe auf jede Person so zu, weil wenn sie infiziert ist, weil ich weiß es schlichtweg nicht und ich kann es auch gar nicht wissen, ob eine Person infiziert ist oder nicht.
Genau, aber wichtig finde ich das Mindset, das man dabei hat. Ich erlebe auch jetzt so ein bisschen, ja, wenn man am Wochenende rausgeht, die Leute schauen einem immer an, als wäre ich infiziert. Oder? Und jeder hat das Gefühl, der andere ist infiziert, aber man muss auch mal denken, ich selber bin infiziert, ich weiß es ja nicht. Oder? Also man muss sich auch so verhalten, im Sinne von, ich nehme Rücksicht auf den anderen und nicht nur, der andere ist ein potenzieller Virenschleuder, darum gehe ich ihm aus dem Weg. Oder? Es kann auch heissen, ich gehe dem anderen nicht zu näher, weil ich ihn nicht infizieren möchte. Und ich habe also am Samstag, ich war es nicht selber, meine Frau hat für blöde Nägel Spezialnägel müssen kaufen und sie ist völlig schockiert aus dem Baucenter zurückgekommen und hat gesagt, die Leute verhalten sich schon, wie nichts gewesen wäre, rücken auf, passieren aneinander zu näher, putschen ineinander rein. Sie ist ziemlich schockiert zurückgekommen. Ich habe es nicht selber erlebt, aber ihren Schockzustand ist mir also ziemlich eingefahren.
Das heisst also, man muss wirklich durchhalten, wieder auch weiterhaben und die Massnahmen, die wir schon hunderte Mal besprochen haben, natürlich hier in dieser Sendung und auch in vielen anderen Sendungen, die muss man weiter einhalten. Ja, besten Dank, Bert Glocker, für die Ausführungen und bis am Mittwoch, wenn es das nächste Mal die Sendung gibt.
Bis am Mittwoch, gerne, Jan. Ciao.
Auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Interesse. Ich wünsche noch ganz einen schönen Nachmittag. Ade miteinander.
Coronavirus und Wissenschaft. Die Hintergrundsendung auf Radio 1 mit dem renommierten Wissenschaftsjournalist Beat Glocker vom Internetportal higgs.ch und dem Radio 1-Chefredaktor Jan von Dobbel. Am Montag, Mittwoch und Freitag nach dem 4 Uhr auf Radio 1 und als Podcast auf radio1.ch und higgs.ch. Weil das Wissen rund ums neue Coronavirus SARS-CoV-2 für uns alle wichtig ist. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.